Also jetzt musst du dir mal vorstellen, ich meine, was sagen die uns damit, ne? Dass Leute wie Habeck oder Lauterbach auf einmal an Elite-Unis lehren. Ich meine,
ja, man will.
Auch da fragt man sich wieder, ist das Absicht? Ne? Das kann eigentlich nur Absicht sein. Das kann eigentlich nur Absicht sein.
Die Lösung liegt ja darin, dieses ganze zentralistische Gebilde weitestgehend aufzulösen und sich ein Umfeld zu schaffen, mit dem man, wie es so schön heißt, arbeiten kann. Der Staat soll sich zurückziehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heldenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heldenduett.
Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heldenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heldenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Duett, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heldenduett.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Kalt.
Da sind doch jetzt gerade wieder mal ein paar Trommelfälle geplatzt, aber das gehört dazu. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Motscharski in diesen unfassbar ereignisreichen, spannenden Zeiten hier unterm Dach. Ne, ich habe ja ordentlich gelüftet.
Zum Glück machen wir heute die Theke und nicht gestern. Gestern war der bislang heißeste Tag des Jahres.
Genau.
Und heute ist, glaube ich, 10 Grad besser, ne? Aber es ist immer noch ein bisschen.
Ja, wobei ich habe wirklich den ganzen Tag, habe ich jetzt tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, diesen Dachboden hier gelüftet. Ich bin heute Morgen pünktlich um 8 hier hochgeschnellt, weil das Erste, was ich getan habe, war, hier die Fenster zu öffnen.
Und da hatte sich so einiges angestaut die letzten Tage.
Einiges, ja. Also man spricht ja von der Klimaapokalypse, die uns ja jetzt gerade hier ereilt hat. Ja, und heute ist es schon wieder vorbei. Ne?
Ja.
Ich meine, nichtsdestotrotz, ein bisschen Wärme ist noch übrig geblieben, ne? Und ja, wir haben natürlich hier wieder einiges an Themen. Und bevor wir hier so richtig in die Vollen gehen, meine Damen und Herren, es ist nur noch eine Woche bis zum gigantomanischen, großen, unfassbar wichtigen Afuera-Fest. Afuera-Fest in Regensburg vom 11. bis zum 13. Juli. Wir werden alle da sein. Wir werden da sein und ansonsten werden auch, Einblendung jetzt, alle da sein. Also kommen Sie auch. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Und ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, meine Damen und Herren, weil das Afuera-Fest ansteht, wird die nächste Dachtheke bzw. die nächste Dachcouch nicht etwa ausfallen, nein, sondern stattfinden schon am Mittwoch.
Am Mittwoch.
Nächste Woche Mittwoch findet dann die Dachtheke statt im Studio
als
B.
Dachcouch.
Als Dachcouch. Couch.
Mit Special Guest, wie jetzt eigentlich immer.
Ja, ne? Wie eigentlich immer.
Dürfen wir den Special Guest schon verraten?
Oder ja, aber selbstverständlich. Das wird dann der
Harlekin.
Der Harlekin, ja, der Harlekin ist dabei. Beim nächsten Dachcouch-Quartett hier in den Meerbusch-Studios in Studio B. Allerdings, ja, und es ist ja, wie soll ich sagen, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ne? So allein, was man gestern so in den Zeitungen gelesen hat, ne? Es ist unfassbar. Fangen wir einfach mal an mit einer kurzen Zuschrift. Da könnten wir nämlich auch direkt den Einstieg finden. Sehr geehrter Herr Mucharski, falls noch Plätze für den Stammtisch im August frei sein sollten, würde ich gerne erstmalig mit daran teilnehmen. Ja, es sind noch Plätze frei, meine Damen und Herren. Es gibt keine Plätze. Wir haben das ganze Lokal für uns. Es ist aber
ist im August Stammtisch?
Wirklich? Im August, weil das
ist
Stammtisch.
Ist ja hier noch Hauptferienzeit, ne?
Ich weiß, aber wir machen trotzdem schon mal einen Stammtisch, weil wir hatten jetzt 2 Monate Pause, weil, wie gesagt, letzten Monat im Juni, du erinnerst dich, wir waren auf dem Roland-Bader-Treffen. Das war ja sowas wie ein Stammtisch auf Steroiden. Und also ich fand's super toll mit diesen vielen tollen, netten Leuten, auch neue Leute kennengelernt, unter anderem auch die Leute von den Libertären und die Leute vom Afuera-Fest natürlich. Das war also fantastisch, wundervoll.
War eine Einstimmung?
Also war eine Einstimmung und ich glaube, das wird jetzt halt nochmal gesteigert im Juli. Ne, das
sieht
fällt
so
dann,
aus.
Das fällt dann ja auch auf dieses Datum, auf unser eigentliches Stammtischdatum am zweiten Freitag im August. Und deswegen haben wir gesagt, komm, machen wir wenigstens im August. Ne,
Aber im August ist das dann wann? Kannst du das schon sagen?
Ich glaube, das ist der 8. Das müsste der 8. August
dann
sein.
Bin ich, glaube ich, nicht da. Aber
das ist der zweite Freitag im Monat und da sind wir dann wieder da. Und ich meine, vielleicht bietet es sich dann auch an für den einen oder anderen, der vielleicht eine etwas längere Anreise hat und vielleicht Urlaub hat, dann dort mal vorbeizuschauen. Also wie gesagt, also wir sagen dem Wirt, dem Theo, sagen wir halt immer, ja, wir kommen so mit 20, 30 Mann und wenn es 40 oder 50 werden, dann freut er sich auch, ja, zahlende Gäste, na, wie dem auch sei. Ja, 8. August steht sogar richtig. Wenn ich richtig rechne, müsste es sich dabei um Freitag, den 8. August handeln. Ja, hätte ich einfach mal weitergelesen. Sollten Sie im August noch im Sommerurlaub sein und damit der Stammtisch ausfallen, wäre mir ein Termin im Oktober auch recht. Ja, den im Oktober wird es natürlich auch geben, selbstverständlich.
Dazwischen ist doch der im September, oder nicht?
Und dann ist noch der im September, richtig. So, aber jetzt wollen wir mal hier auf etwas eingehen. Außerdem hätte ich da noch einen Themenschwerpunkt für das nächste Dachtheken-Duett. Wird jetzt vielleicht kein Themenschwerpunkt, aber wir werden darauf eingehen. In der gestrigen auf Arte ausgestrahlten Dokumentation Argentinien im Teufelskreis bringt Milei die Wende und dann folgt hier ein Link, konnte ich mich nicht des Eindruckes erwehren, dass die Darstellung von Argentiniens Präsident Javier Milei doch ein wenig mehr als üblich einseitig ausfällt. Man hätte bei der Sendung auf die Idee kommen können, dass das Land von einem völlig verhaltensauffälligen und durchgeknallten Präsidenten regiert
wird. Ja, im besten Sinne. Ne? Er ist ein bisschen verhaltensauffällig,
ja,
und vermutlich auch wirklich im guten Sinne ein bisschen durchgeknallt. Aber es gehört dazu, das muss man auch sein in dieser Welt.
Für eine klare Einordnung der Verhältnisse in Argentinien von Ihrer Seite aus wäre ich sehr dankbar. Ja, das wollen wir an dieser Stelle doch direkt mal vornehmen, denke ich. So als Einstieg, ja, wie sind die Verhältnisse?
Ja, man muss ja dazu sagen, wie gesagt, wenn er jetzt sagt, so wie er dargestellt wurde, ne, das ist ja alles nicht ganz falsch. Er ist halt ein charismatischer, schon ein bisschen so leicht irrer Typ, wie gesagt, im positiven Sinne. Von den anderen, von so den normal Professoren, du hast libertäre Unternehmer, du hast ganz viele Vordenker, Professoren und so weiter und so fort, ne? Das haben wir ja alles. Das haben wir alles durch die Bank immer schon gehabt, ne? Aber so ein Typ, so ein Showstar reinsten Wassers, den hatten wir halt noch nicht, ne? Und das macht sie ein bisschen kribbelig, die Gegenseite, ne? Und deswegen macht sie dann solche Berichte, wie da wahrscheinlich gezeigt wurden. Erste Erfolge wirtschaftlich sprechen ja absolut für ihn, für Argentinien. Offenbar ist er auch eher noch beliebter in Argentinien geworden, insbesondere bei den jungen Leuten, was er ja schon lange war, ne? Inzwischen schlägt sich das durch auch auf das allgemeine Publikum in Argentinien, die offenbar auch begeistert sind, dass sich die Situation nach 100 Jahren Sozialismus jetzt endlich mal zum Besseren wendet. Das ist alles wunderbar, wobei ich immer sage, dass die wirkliche Erfolgsbilanz, die ist hinterher weit über Argentinien hinaus zu schreiben. Ne? Ist ja jetzt ein Vorbild für die Welt, ne? Schafft er es da wirklich ein Beispiel zu setzen, was oder ein Feuer zu entfachen, was ganz Südamerika beeinflussen wird, insbesondere auch die spanischsprachige Welt bis nach Europa. Und dann darüber hinaus, das muss man halt mal schauen. Ne? Da ist ja schon viel passiert, ne? Viele sind euphorisiert durch diesen leicht verrückten Typen, durch die Erfolge seiner Politik. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob er da durchhält oder ob er am Ende sozusagen nur das ist, was dann, wie dann auch Ronald Reagan oder Margaret Thatcher leider geändert haben, nämlich als diejenigen, die den Laden ein bisschen wieder gesäubert haben, ein bisschen auf den Vordermann gebracht haben, bevor dann der Sozialismus wieder einen neuen Anlauf nahm, dass er dann eben wieder loslegen konnte, ne? Weil dann diese Situation nicht mehr ganz so, oder das Land nicht mehr ganz so verbraucht war in der Substanz wie vorher. dass die Libertären halt missbraucht wurden, in dem Sinne, dass dann wieder erst ein Sozialismus möglich war. Ne? Das ist leider immer passiert. Also insofern wird er auch sich daran messen lassen müssen am Ende, ob er da, wenn man so will, nachhaltig arbeitet. Ne? Dass dieser Rückschritt eben nicht mehr möglich ist. Und das werden wir alles sehen. Aber warum soll es immer schlecht ausgehen? Ich meine, alles, was bisher in Argentinien gelaufen ist und was man so hört, ist ja schon im Großen und Ganzen, finde ich, sehr positiv.
Also, was man dazu vielleicht sagen kann, also ich habe da tatsächlich etwas mehr Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen besser laufen könnte als unter Thatcher, als unter Reagan oder beziehungsweise was danach ihn wieder den Gang der Dinge genommen hat, nämlich der Sozialismus. Ich für meinen Teil vermute, dass das Thema jetzt natürlich auch ein ganz anderes ist, nämlich wir erleben ja jetzt wirklich auch, dass thematisiert wird, dass da jemand ist, der den Staat als Libertärer, ja, als Libertärer wirklich auseinandernimmt. Also ich weiß jetzt, Tichys Einblick hat ja jetzt neulich darüber berichtet, ich glaube gestern, vorgestern oder so, haben sie gesagt, okay, der hat halt 50.000 Beamte entlassen, ja, hat die auf die Straße gestellt. Die Wirtschaft wächst stärker als die von China, ja, und das ist mal beeindruckend. Und ich glaube, den Leuten wird mit dieser Präsidentschaft Milleys auch klargemacht, okay, es kann nur so funktionieren, es kann nur so klappen. Da ist jemand, der hat eine Idee verwirklicht, die hat den Leuten wirklich mal Vorteile gebracht. Die hat den Leuten den Wohlstand zurückgebracht. Also ich glaube, die Kaufkraft ist gestiegen um 11, schlag mich tot, Prozent. Die Inflation ist runtergekracht auf 1,5%. Ja gut, pro Monat ist es immer noch relativ viel, verglichen auch mit Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, es werden die Leute, glaube ich, im Gedächtnis behalten, anders als jetzt beispielsweise bei einem Reagan. Da hat ja niemand gesagt, das ist libertäre Politik, die der da vollzieht. Der hat einfach Politik gemacht, hat gesagt, ja, ich bin Republikaner, und die Leute haben das dann irrtümlich mit republikanischer Politik verglichen. Ich meine, wir haben ja Republikaner gesehen, siehe George W. Bush, siehe George Bush und so weiter.
Naja, Reagan war schon ein anderes Kaliber. Ne? Da waren auch Libertäre dabei, ganz am Anfang, in der die auch sehr euphorisiert waren bei Reagan. Ne? Die auch da aus dieser ganzen 70er Jahre libertären Aufbruchsstimmung heraus dann bei Reagan mitgemacht haben. Reagan hat ja auch im Wahlkampf solche Sätze, wunderbaren Sätze, geprägt, wie dieses Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Das war von Ronald Reagan. Ne? Und insofern, klar, die Politik, die er hinterher gemacht hat, die war dann weniger libertär, weil er auch den Staat ausgebaut hat. Ne? Insbesondere was Militärausgaben betrifft. Ne? Aber da waren schon sehr, sehr viele wirklich konkret auch libertäre Hoffnungen damals. Und er hat ein bisschen was auch umgesetzt, ne? Steuern gesenkt, ähnliches. Wahrscheinlich bei weitem nicht so radikal wie Milley. Milley muss aber auch viel radikaler rangehen, weil halt auch der Kommunismus und Sozialismus in Argentinien eben noch viel weiter fortgeschritten war und das Land viel mehr in der Substanz auch zerstört war. Ne?
Ja, da hast du vollkommen recht. Aber ja, wie gesagt,
du musst unbedingt dieses Ding so ein bisschen so, weil
hier rede ich ja rein.
So
ja,
verschiedene Arten von Mikros. Das eine ist irgendwie so, ne, und die anderen sind so von vorne.
Ja, also wie gesagt, ich denke, was wollte ich jetzt sagen? Richtig, nee, es geht ja hauptsächlich darum, man wird ja diesen Wechsel, das ist ja das Tolle an Milei, das ist das Tolle an Argentinien. Man wird ja doch einen ganz anderen Vergleichsmoment haben, als den man damals bei Ronald Reagan hatte. Ich meine, gut, in den 70ern lief es ja auch nicht so gut in den USA. Also da ging es ja wirtschaftlich auch bergab und so weiter. Nichtsdestotrotz, es war nicht dieser Super-Turbo-Sozialismus dieser Kirchner Art. Nein, es war im Prinzip immer noch Amerika galt ja immer noch als die freie Welt, ja, galt ja immer noch als kapitalistisch so oder so. Das ist ja bei Milei jetzt ganz anders der Fall. Also da siehst du wirklich diese Gegenüberstellung so deutlich und so klar. Sozialismus, Kapitalismus, freie Marktwirtschaft. Und was bringt es? Also dieser Vergleichsmoment, der ist halt historisch. Und ich denke, da wird man auch in Zukunft sehr, sehr drauf bauen können, dass die Leute da doch wirklich so ein Stück weit drüber nachdenken werden, wenn dann irgendwann einmal in Argentinien wieder jemand auftauchen sollte, der sagt, ach komm, lass uns das mit dem Sozialismus nochmal machen. Und ich glaube, da wird wahrscheinlich dann so eine Immunisierung stattgefunden haben. Die werden sagen, okay, pass auf, wir hatten jetzt 4 Jahre Milei oder 8 Jahre Milei oder was weiß ich, je nachdem, wie lange der Präsident bleibt. Und dann werden sie sagen, nee, komm, lass das mal besser bleiben. Ja? Also wahrscheinlich dann für etwas mehr als nur 10 oder 20 Jahre, will man mal hoffen. Ja, und damit wären wir eigentlich auch schon, also das jetzt nur mal so weit zur Einordnung der Zustände jetzt in Argentinien. Also es geht dort augenscheinlich wirklich rasant bergauf und das ist eben dem Umstand geschuldet, dass dort eben auch radikal oder ja für politische Begriffe radikal vorgegangen worden ist. Also er hat den Staat sehr, sehr deutlich reduziert, hat den Staat liberalisiert, hat die Wirtschaft, wie man so schön sagt, entfesselt und es kommt bei den Leuten an und ich meine neulich nochmal gelesen zu haben, dass die Umfragewerte für ihn nach dieser Zeit, die er jetzt im Amt ist, die sind nach wie vor hoch, sind sogar zum Teil höher, also je nach Region tatsächlich, also liegen zwischen 50% und 60%. Ja, und davon können, ich sag mal, Politiker westlicher Prägung dieser Tage wirklich nur träumen. Ja, also wir sehen es bei der amtierenden Koalition jetzt hier in Deutschland, die ist, ja, wo ist die? Da sind, keine Ahnung, 40% oder 37% der Leute mit einverstanden. 37%, die sagen, ja, er macht einen guten Job und so weiter. Und ja, da muss man einfach mal sagen, das sind schon Unterschiede. So, und da werden
wir. Es gibt natürlich libertäre Kritik auch an Milei, ne, darf man nicht vergessen. Insbesondere Hans-Hermann Hoppe tut sich da hervor. Aus seiner Sicht, denke ich, auch aus einer sehr puristischen Sicht auch zurecht. Das ist sozusagen der Stachel im Fleisch. Das soll auch so sein. Mhm. Er hat die Zentralbank ja entgegen der Ankündigung eben nicht in die Luft gejagt. Ja. Ne? Er hat jetzt, glaube ich, zuletzt war wieder so eine Sache. Da hat auch Hoppe irgendwas geantwortet. Dass er, glaube ich, so den CIA-Arbeit oder CIA als Vorbild sieht für die argentinischen Geheimdienste und da auch einiges erneuern möchte und ausbauen möchte. Das ist natürlich nicht unbedingt die feine libertäre Art, überhaupt nicht. Ne? Das sollte man auch sagen und das ist auch gut, wenn er nicht nur Opposition von Sozialisten hat, von den Vereinigten Sozialisten, also rechte, linke in Argentinien, sondern eben auch ein bisschen vielleicht von den Libertären weltweit.
Ja.
Das kann ja nicht schaden und wollen wir mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Im Moment sieht es nicht so schlecht aus. Er ist übrigens, ach das noch, er wird, wir haben ihn ja in Hamburg verpasst, er war ja jetzt schon mehrmals in Europa, er war in Zürich, in Hamburg, glaube ich, bei der Heilgesellschaft in Zürich, beim Liberalen Institut und ist jetzt im Oktober, wenn ich mich nicht ganz vertue, 12. Oktober, muss man nachsehen, den Samstag, im Oktober ist er beim Deutschen Mises-Institut in München und wird da auch einen Preis empfangen. Da soll er auch live wieder in Deutschland zugehen.
Milei in Deutschland, ja. Ja, ich hatte das Thema ja mal mit dem Panzer. Es braucht ja im Libertarismus tatsächlich so etwas wie, ich sag mal, die libertäre weltliche Klasse und die libertäre spirituelle Klasse. So, und die weltliche Klasse, die sollte immer auf das hören, was die Libertären, wenn du so willst, Klerikalen sagen. Ja?
Die Ayatollahs. Also,
ja, die Ayatollahs. Die Libertären Ayatollahs, die braucht es halt. Es braucht eben diese Hoppes, wenn wir das denn wirklich ernst meinen. Aber man muss natürlich auch sagen, es braucht tatsächlich, um Freiheit zu erreichen, um mehr Freiheit zu etablieren, da braucht es leider Gottes wohl auch die libertären Weltlichen, die dann sich auf dieses politische Parkett überhaupt begeben. So, und die Ayatollahs, die braucht es trotzdem. Also diesen, ich habe es damals Jedi-Orden genannt, den libertären Jedi-Orden, der guckt, dass die Republik keine Scheiße baut und ne, wir kennen das ja aus Star Wars, ne? Sollten die Ayatollahs dann am Ende aber trotzdem nicht beseitigt werden, ne? Nicht, dass die weltliche Klasse da zu viel Macht bekommt. Ja, und irgendwie.
Das ist natürlich immer die Versuchung der weltlichen Klasse, ne?
Ja,
gerade deswegen braucht die Ayatollahs
das. Genau, richtig. So, also insofern, jeder hat natürlich hier die Wahl, wo möchte er mitspielen? Möchte er jetzt libertärer Ayatollah werden oder möchte er. libertärer Republikaner werden, ich weiß es nicht. Ne?
Wobei die eigentlichen libertären Macher, diesseits der Ayatollahs, sind natürlich die libertären Unternehmer,
muss ja, man richtig.
Dazu sagen.
Ne? Natürlich, klar.
Und nur in Ausnahmefällen kommt die Politik überhaupt in Betracht, die immer im Widerspruch zur libertären mhm. Idee steht. Möglicherweise ist in Argentinien, tut sich gerade so ein Ausnahmefall an, ne? Auf. Und das wollen wir doch einfach mal wohlwollend jetzt begleiten, ne?
bis
wir mehr wissen.
Richtig, richtig. Also so viel zum Thema Argentinien, Milei und unsere Einordnung des Ganzen. Ja, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen oder jetzt weitermachen soll, weil es sich doch so viel angesammelt hat. Hier nur so ein paar Zwischentöne. Hast du das mitgekriegt mit Köln und den Spielplätzen?
Ja.
Ja.
Wie heißen die jetzt?
Die heißen jetzt Spiel- und Aktionsflächen. Oder sollten. Ich habe nämlich auch gehört, dass Henriette Reker dem Ganzen jetzt einen Riegel vorgeschoben hat. Die hat gesagt, was soll das für ein Quatsch? Die hat jetzt ihre eigene Verwaltung zurückgepfiffen, dass das wohl doch nicht kommt.
Aber sag mir mal, wer regiert im Stadtrat in Köln? Weil ich habe gehört, die SPD ist dagegen. Ist das irgendwie Grün und CDU oder so? Kann das sein?
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also Henriette Reker ist ja parteilos.
Die ist parteilos. Und dann weiß man jetzt nicht, was da für eine Koalition regiert. Ja, es ist... Klar, alle Welt regt sich drüber auf, ist an sich auch total nebensächlich, aber es zeigt natürlich, wie irre so ein Stadtrat ist oder wie irre solche so eine Verwaltung ist. Ne?
Ja, wobei ich würde das gar nicht irre nennen. Ich glaube, ich meine, was ist passiert oder was ist das eigentlich für ein Vorgang im Hintergrund? Da sollten, ich weiß nicht, 700 Schilder ausgetauscht werden. Ja, 700 Schilder, die da vormals
Spielplatz hießen. Spiel- und Aktionsfläche.
So, und da wurde, was ist passiert? Da ist ein Grafikdesigner wurde beauftragt, ein Grafikdesigner, ja. der dann eben dieses neue Schild kreiert hat. Und die hat natürlich Geld bekommen.
Ja.
Ein städtischer Auftrag.
Das ist wahrscheinlich genau das, was dahinter steht.
Genau. das ist alles. Und da lässt man sich irgendeinen Gedankenfurz, weiß ich nicht, den lässt man einfach raus, lässt diesem Gedankenfurz freie Fahrt.
Ja, ja.
Alle riechen es, alle sagen, es stinkt gewaltig, hör auf damit.
Ja, aber so ist die Maschinerie. Boah, aber viel besser fand ich, hast du jetzt die Schilder mit dem Schwimmbad gesehen? Belästigung? Boah. Das war ja viel besser, oder?
Das war grandios.
Von wegen Grapschen verboten, ja. Im Schwimmbad. Und was war es? Ein weißes, dickes, großes Mädchen, das einen kleinen, schwarzen Jungen mit Holzbein irgendwie begrapscht, ne?
Ja. Den typischen.
Kannst du dir nicht ausdenken. Den
Kriegsflüchtling.
Den Kriegsflüchtling, weil die ja mit Holzbein alle kamen, genau. Mhm. Wer kommt auf sowas?
Ne? Und ich habe Fotos von der Dame gesehen.
Die das gemacht hat?
Ja.
Die das kreiert hat. Ja, das ist ja immer das eine. Da kommt vielleicht einer drauf, ne, und kreiert das und hat vielleicht einen Mitstreiter. Und dann müssen die das aber durchsetzen.
Mhm.
Aber das kann man sich so richtig vorstellen. Das kann man sich so richtig vorstellen, weil da sind ja auch noch so ein paar irgendwie noch halbwegs normale Leute, ne, die irgendwie noch einigermaßen gerade ausdenken können in so einem, ich weiß nicht, in so einer Stadtratsentscheidung oder so. Aber die trauen sich alle nicht mehr den Mund aufzumachen. Die haben da keine Lust drauf. Die lassen dann so ein, ja, wie kann man es beschreiben? Das total irre Ding durchgehen, weil sie sich nicht trauen zu widersprechen, ne?
Und deswegen hoffe ich ja auf die Kommunalwahlen jetzt im Herbst hier in Nordrhein-Westfalen, ja, dass dort vielleicht mal so ein paar Leute reinkommen, die einfach nur schon aus Lust an der Freude, aus Spaß an der Freude, solche Vorschläge dann entsprechend lautstark thematisieren und entsprechend lautstark dagegen
sprechen. Das war ja jetzt in Nordrhein-Westfalen, ne? Ja, da möchte ich jetzt nicht in der Haut der Mehrheitsfraktion stecken, weil ich glaube, das macht da die Runde in der Stadt, ne?
Ja.
Ja, ja, sehr schön. So soll es sein.
Hm. Ja, ansonsten, was habe ich sonst noch mitgekriegt? Klimakrise hatten wir ja gerade. Die Verkaufszahlen von Jaguar.
Ja.
Episch. Episch.
2 pro Monat oder wie viel verkaufen sie noch?
Ich glaube, in ganz Europa waren es dann 49. 49 Jaguar, die im...
Ah, dann waren es 2 pro Tag, sowas irgendwie, genau.
Die im April verkauft worden sind, in ganz Europa. Ja, das ist dann wohl ein Rückgang um 97,5%, berichtet Apollo.
Ja, und das ist ja natürlich die Konsequenz dieses Werbeauftritts mit den ganzen, diversen bunten Leuten, ne?
Ja.
Also dem typischen Jaguar-Fahrer von jeher, ne? Die da so als Männlein, als Weiblein und ähnlich aufgetreten sind oder gar nicht mehr definierbar. Es gibt ja auch eine Verschwörungstheorie dazu. Ne? Jaguar ist ja aufgekauft worden von Tata Motors aus Indien. Ne? Wusstest du das? Das ist ja gar nicht mehr eine englische Marke. Also es ist eine englische Marke, die von den Indern aufgekauft wurde und jetzt zum Tata-Konzern zählt. Und die Verschwörungstheorie ist, dass die Inder sich jetzt spät an der Kolonialisierung rächen wollten, indem sie Jaguar einfach zerstören. Also die haben das gekauft.
Gelungen!
Die haben es gekauft, um es zu zerstören. Und dann würde ich sagen, Hut ab, oder?
Hut ab, ja.
Also dann nach allen Regeln der Kunst. Und noch die Engländer lächerlich gemacht.
Ne? Das ist also denen nicht gelungen. Da kann man nichts, ja, herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Also.
Ja, und auch ohne, dass ein Schuss gefallen ist. Also Gandhi 2 eigentlich jetzt, ne?
Ja.
Mit Jaguar umgesetzt.
Wobei es war mehr so ein aktiv-passiver Widerstand,
muss
man dazu ja sagen. Man ist ja proaktiv vorgegangen und hat proaktiv die, ja, wie soll ich sagen, die Initiative ergriffen und hat einfach mal geguckt, was passiert. Ich meine, ich weiß nicht, also dieses Rebranding, das ist ja jetzt ja schon ein paar Tage alt. Das hat ja schon letztes Jahr tatsächlich
stattgefunden. Ja nicht. Die haben ja sogar den Jaguar weggenommen.
Die haben das Logo sogar ausgetauscht. Die haben diese wunderbar alte Marke, haben sie vollkommen verunstaltet.
Ja, mit so Klein- und Großbuchstaben gemischt. Ja. Auch da schon divers. Also das Jaguar-Logo und ohne den Jaguar selbst. Muss man erstmal drauf kommen. Aber wie gesagt, auch das, wir haben das ja so oft an dieser Stelle schon besprochen. Ist es jetzt Absicht? Ist da irgendwie so ein 5D-Schach? Ne? Oder sind die so doof? Und also bei den Indern, das ist ja ein intelligentes Völkchen. Ne? Mhm. Da würde ich doch jetzt mal endlich vermuten, nee, das könnte ich mir vorstellen, diese Alu-Sombrero-Theorie oder wie sagt man, Alu-Turban-Theorie in dem Fall. da könnte was dran sein, oder?
Ja.
Also ich find's herrlich.
Abwegig ist es jedenfalls nicht, dass die sich was dabei gedacht haben. Ne? Ja, man darf gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt, ob man sich jetzt seitens der Führungsmannschaft bei Jaguar jetzt vielleicht doch nochmal entscheidet, ein Rebranding vorzunehmen und dann auch mal den Jaguar wieder aufnimmt oder ob man jetzt die Marke einfach sterben lässt, weil man muss es einfach mal sagen, mit solchen Verkaufszahlen.
Weißt du was?
Was
kann denn? Das sein, dass ich irgendwie so den halben Bildschirm bedecke und du nur so am Rand im. Soll ich mal die Kamera leicht rumdrehen?
Ich muss mal gucken. Ich habe meine Brille nicht.
Ich sehe das gerade so. Wir haben wieder nicht justiert. Wir haben nicht fein justiert.
Ja, so, aber nur so ein Müh, ne?
Ist jetzt ausgeglichen, ne?
Jetzt viel besser, ja, tatsächlich. Oder? Jetzt sehe ich es auch. Das hast du gut gemacht. Ganz hervorragend. Ja, also das jetzt nur so zwei Randbemerkungen. Ja, eine andere vielleicht noch, kann man auch ganz kurz drüber quatschen. Die Bild-Zeitung fährt ja jetzt gerade tatsächlich eine Kampagne gegen die Bundesregierung. Es geht um die Stromsteuer, die jetzt doch nicht für die Verbraucher gesenkt werden wird, obwohl das ja ein zentrales Wahlversprechen der Merz-Regierung gewesen ist, der CDU gewesen ist, die Stromsteuer senken. Und ja, was ist passiert? Es passiert halt nichts. Und die Ausrede ist wie immer, es ist kein Geld da. Es ist kein Geld da. Und es stimmt ja einfach nicht. Es ist ja Geld, das den Leuten genommen wird. Dass man den Leuten gar nicht hätte nehmen müssen. Man muss den Leuten ja nichts geben. Man nimmt es ihnen halt nur nicht mehr. Aber es ist kein Geld da, es den Leuten nicht zu nehmen.
Es sind nicht zu nehmen, genau.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und ich fand jetzt auch hier den Kommentar von, wie heißt der noch? Peter Tiede bei der Bild-Zeitung. Das ist eine Sauerei. Den fand ich doch recht schön, weil er auch tatsächlich wieder klar macht, so, Moment, was haben wir eigentlich hier? Wir haben hier eine Bundesregierung, eine Partei, die hat viele, viele Versprechen abgegeben, hat viele davon bereits jetzt gebrochen, also geht da auch auf dieses gigantische Schuldenpaket nochmal ein, thematisiert das auch nochmal, und das finde ich gut, also dass nochmal thematisiert wird, dass da überhaupt ein Wahlversprechen gebrochen worden ist, weil wie gesagt, also nach meinem Empfinden ist das doch relativ schnell aus der aus dem öffentlichen Fokus geraten. Ja. Ne? Und jetzt wird es halt wieder thematisiert in Zusammenhang mit dieser Stromsteuer, die den Leuten gewissermaßen zugutekommen sollte. Und das wird dann eben gegenübergestellt. Ja, auf der einen Seite, es werden gigantomanische Megaschulden aufgenommen und dann ist trotzdem kein Geld da, den Leuten, ich sag mal, etwas von diesen, so ein paar Brotkrumen hinzuschmeißen, wenigstens symbolisch.
Ja, ich sag mal, die Strom... Nicht mal hinzuschmeißen, weniger abzunehmen, das ist ja noch genau, der Witz
ja,
dabei.
Ja, klar.
Weniger
sicher, abzunehmen. Es ist natürlich hier in der Diskussion immer wieder so eine Frage, gibt man den Leuten etwas oder nimmt man es ihnen weg?
Also, es heißt, ja, aber das ist natürlich
es
wichtig,
heißt, ne? Im Mainstream heißt es ja immer, man gibt den ja, ja. Leuten und das ist eigentlich
man muss einen
der große,
Ausgleich finden.
Ja, richtig.
Dafür und weniger zu klauen.
Es findet einfach nicht statt. Es findet nicht statt. Es wird und schön ist, dass das eben auch so ja, deutlich gemacht worden ist, dass jetzt diese ja, wie soll ich sagen, diese Kleinigkeit, diese winzige Kleinigkeit, die man den Leuten ja durchaus hätte geben können, weil ja Geld da ist, das man sich geliehen hat. Selbst das wird nicht genommen. Und dann kommen dann eben auch andere Themen wieder zum Vorschein. Ja, wofür wird denn Geld ausgegeben? Ja, wir haben jetzt die Hilfe für die Ukraine erhöht, ne? Oder wir haben oder weiß ich nicht was. Also es wird.
Aber das macht ja nicht die Bild-Zeitung. Ich glaube nämlich tatsächlich, das ist so eine interne Sache der Bild-Zeitung, um sich da ein ganz klein bisschen nochmal freizuschwimmen, weil es ja in den letzten Wochen und Monaten sehr peinlich war. Also ja. Die Bild-Zeitung war ja nur noch ein Lobhudelungsverein für den Kanzler.
Ja.
Auf aller, wirklich schon sehr anrüchige, fiese Art und Weise. Also die waren schon sehr, sehr tief im Arsch von Merz drin, also
darf
unser
man das
unser
sagen?
Ich weiß gar nicht, aber es hat einen schon wirklich angewidert, wie die den hochgejubelt haben und sie haben ja genau was du jetzt sagst, wenn sie jetzt kritisieren dieses Mega Schuldenprogramm, das haben sie ja vorher nicht kritisiert, weil es war ja für ihr Projekt hier
genau.
In die Rüstung und gegen Russland und so, ne? Das ist doch genau das, wofür die Bildzeitung getrommelt hat und da waren sie ja ganz begeistert und wie gesagt und so dermaßen ihm da ganz tief ins Rektum gekrochen. Da haben sie jetzt wieder an den Finger ein bisschen rausgezogen. Ne? Das war einfach alles. Ne?
Ja, wobei man natürlich gespannt sein darf, wie das jetzt weitergeht. Meine Theorie ist ja tatsächlich die, dass jetzt eigentlich nur noch die CDU fehlt. Als ehemals, wie soll ich sagen, etablierte Partei, der man jetzt so peu à peu den Gar ausmacht. Ich hatte ja auch gesagt, es wird jetzt mit der AfD, da wird es jetzt wahrscheinlich nicht so sein, dass man, wie soll ich sagen, dass man jetzt die AfD auf so einem steilen Weg nach oben beobachten wird können. Nein, man wird ganz im Gegenteil, man wird noch dieses Auf und Ab sehen, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, ja, da ist so ein bisschen was im Gange, ne? So, und jetzt könnte rein eventuell, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt wieder so ein Schlag stattfindet oder ein Schritt vorgenommen wird, um, wie gesagt, der CDU jetzt doch wieder so ein paar Prozente zu nehmen in den Umfragen. So ein paar, so nicht viele. So wieder 26%, die CDU dann auf 25, AfD auf 25% zu bringen und so weiter und so fort. Und das wird sich dann so peu à peu entwickeln, so in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren und so weiter. Ne? Wir werden es sehen. Und
wobei, ja, meine Theorie, ich bleib dabei, diese Bundesregierung wird beliebt werden. Die Leute werden sich hinter Kanzler Merz, hinter den Großen, der auch von der Bild-Zeitung hochgeschrieben wurde, aber wie gesagt, nach der Regierung der Ampelkoalition, die unbeliebteste war, die man sich überhaupt nur vorstellen kann und wahrscheinlich für lange Zeit bleiben wird, lechzen die Leute nach irgendwie einer Art von Führung, offenbar, ne? Die Leute brauchen das, also die Libertären ganz bestimmt nicht, aber ich glaube, es gibt genug Wähler und ich glaube tatsächlich, dass sich auch die CDU, die war immer nur ein Kanzlerwahlverein, die wird sich jetzt hinter Merz scharen und da wird keine große Opposition kommen aus der CDU, glaube ich nicht. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die Umfrageergebnisse für die CDU sogar weiter steigen könnten.
Das glaube ich nicht, denn ich sag mal, was wir ja jetzt werden beobachten können und hier kommen wir auch schon wieder fast zum nächsten Thema, auch interessant, Stopp der Ukraine-Waffenhilfe, lässt Trump die Ukraine endgültig fallen. Und da sehen wir ja jetzt ein Bild, das sich da zeichnet. Das wird immer eindeutiger. Die Ukraine sieht gut aus. Die Ukraine, die ist am Ende. So, und da hast du ja selber noch gesagt, du hättest den Oberst Reißner jetzt gehört.
Ja, der hat es jetzt
gehört.
Der ist ja immer sehr zurückhaltend in seiner Ausdrucksweise, aber was er so implizit sagt, da sind die halt einfach von der, das sagen wir ja schon lange, von der Mannstärke einfach am Ende. Ne? Der sagt, die sind, also das ist ja eine unglaublich große Fläche, die Ukraine, und die Front ist ja auch so unglaublich langgezogen.
Ja,
ne? Und das bedeutet, dass die Stellung der Ukraine, weil sie halt gar keine Leute mehr haben, dass die kilometerweit auseinander sind. Und die Russen müssen eigentlich nur zwischen diese Stellungen gehen. Und das machen die ständig und überrennen die praktisch.
Ja.
Weil die gar nicht diese ganze Front überhaupt mehr besetzen können.
Ja.
Die Ukrainer. Ne? So sieht's aus.
Ja, und Oberst Reißner hat sich ja auch...
Das hat ja auch Trump zum Zelensky gesagt, you don't have the cards. Ne? Ja, aber irgendwie hat es keiner hier wahrgenommen.
Ja. Einblendung jetzt. Vielen lieben Dank, liebe Svenja, für den Haarschnitt.
Jetzt muss ich doch mal lachen.
Ja. Ja, wir machen ja Werbung für libertäre Unternehmen und so weiter. Das ist Svenja Mandri. Svenja Mandri kommt aus Leverkusen und hat einen, wie weit? Umkreis?
20 Kilometer
um Leverkusen herum. Das ist ja immer wichtig bei Friseurbesuchen, dass man sich auch unterhalten kann mit den jeweiligen Friseuren. Wir blenden das ein.
Ich mache noch Hausbesuche.
Danke.
Also ich weiß nicht, ob das zu hören war, weil sie jetzt nicht am Mikrofon, das ist immer mit diesem Mikrofon. Sie macht Hausbesuche, ne? Als freischaffende Friseurin, sagt mobile Friseurin, ne? Und wir können die empfehlen eigentlich, ne?
Absolut. Dankeschön. Ich sehe wieder gut aus.
Wie kriegen wir das hier gleich?
Das kriege ich gleich weg.
Ja?
Ja. Passt schon. Das sieht ja zum Glück keiner. Ne? Also, wir sehen uns beim nächsten Stammtisch.
Ja, dankeschön.
Ne? Und auf dem Afuera-Fest, ne?
Ich fühle mich auch wieder richtig rund jetzt.
Ja, ne? Das blinkt und ich werde so ein bisschen
geblendet. Ja, du siehst von nicht gut aus.
Dankeschön. Ja.
Tschüss.
Tschüss. Wie gesagt, die Ukraine nach Oberst Reißners Worten steht jetzt ja nicht bestens da. Und die Situation gestaltet sich auch so, dass da wahrscheinlich keine großen Änderungen mehr abzusehen sind. Ich meine, er hat vor ein paar Monaten ja schon diese Prognose abgegeben, was wird passieren, welchen Ausgang könnte es haben. Das hattest du erzählt, 10%, dass die Ukraine gewinnt, 25%. Das
interessanter in der Welt, vom Springer Verlag auch. Ne?
Richtig, also, genau, also da hat er ja gesagt, 25%, dass Russland die ganze Ukraine einnimmt und 65%, also die Wahrscheinlichkeit liegt bei 65%, dass gewissermaßen der Status quo, so wie er jetzt ist, beibehalten wird. Das heißt im Prinzip, dass die Ostgebiete der Ukraine an Russland fallen, dass die Krim russisch bleibt und so weiter. Und dann wird dann in irgendeiner Art und Weise irgendein Frieden oder ein Waffenstillstand ausgehandelt werden. Und das ist jetzt natürlich...
Aber so auch so, dass der Ukraine der Weg in die NATO natürlich verwehrt
natürlich,
bleibt.
Natürlich.
Weil das war überhaupt nur der Kriegsanlass für die Russen. Das darf man ja nie vergessen. Ne? Und genau.
Ich denke, darauf wird es ja höchstwahrscheinlich hinauslaufen, dass eben, wie gesagt, so ein eher pro-russischer Regent dann dort wieder die Macht übernehmen wird. Und ja, dann die Ukraine, also auch die Rest-Ukraine, dann wieder so mehr Richtung Russland bewegen wird.
Also das war interessant, weil eine NATO-nähere oder NATO-mehr angebundene Zeitung in Deutschland als die Welt gibt es eigentlich nicht. Also das selbst in der Welt... diese Perspektive aufgemacht wurde, war schon ganz interessant. Ne?
Da weiß man jetzt, wo es lang geht. Und ja, ich vermute immer noch, dass dahinter eben so eine gewisse Strategie steckt, dass dahinter der Deal steckt, dass man sich mit den Russen geeinigt hat. Dass man gesagt hat, okay, komm, wir lassen das jetzt hier noch ein bisschen herumplätschern. Da sollen die ihre Rüstungsausgaben machen, ne?
Also es ist ja interessant, dass in der gleichen Welt auch wieder, ne, wie gesagt, die ganz gute Verbindung hat offenbar ins NATO-Hauptquartier oder vielleicht auch in gewisse Geheimdienste hinein und ähnliches, dass da auch gesagt wurde, dass die Russen in Zukunft außenpolitisch sich in Afrika orientieren könnten und in den ferneren Osten, mit anderen Worten, in den im Nahen Osten nicht mehr viel verloren haben.
Ja, genau.
Also wenn das so offen gesagt wird, könnte man ja vermuten, es könnte Teil des Deals sein. Ne?
So,
dazu würde ja passen, dass Syrien schon geräumt wurde, weitestgehend. Ne? Oh. Dass inzwischen jetzt auch im Iran eine andere Perspektive sich auftut. Ja, interessant.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und vor allen Dingen das Witzige dabei ist ja, damit geht ja, wie soll ich das jetzt formulieren, damit geht ja jetzt Russland vielleicht auch so indirekt ein bisschen auf Konfrontationskurs mit China. Ja, China ist ja in Afrika besonders stark, ja. Hat sich da ja schon verankert, möchte da immer stärker Präsenz zeigen und natürlich auch in Asien, ist ja ganz klar. Also China droht hier tatsächlich russische Konkurrenz zu bekommen. Und wenn man dem Glauben schenken darf, was Trump da so in Aussicht gestellt hat, Freihandelsabkommen mit Russland. Wir machen die Deals, wir machen Handel, wir machen gemeinsam eine richtig tolle Wirtschaft und so weiter. Ja, und dann seid ihr doch gut aufgestellt, ihr Russen gegen die Chinesen und so weiter. Könnte damit zusammenhängen, weiß ich nicht. Wird man beobachten können.
Habe ich ja an der Stelle schon mal die Vermutung geäußert, ne, dass sich die letzten Jahre die Perspektive auftat, die BRICS, die aufstrebenden BRICS gegen die alten G7. Ne, mhm. Und da sah es nicht so gut aus für den alten Westen. Offenbar hat man das in Amerika erkannt, ne, mit was für ein Bündnis sind wir hier eigentlich? Was ist das für eine Perspektive auf Dauer? Also wäre da vielleicht als Alternative eine wirklich multipolare Weltordnung mit verschiedenen Playern viel besser. Das zeichnet sich jetzt mehr und mehr ab. Wenn man das, was wir gerade gesagt haben, da auch noch mit hineinzählt, wo steht dann Europa in dieser Weltordnung? Ich glaube so ganz, ganz unten. Ne?
Also,
sie bekommt es ja auch gezeigt an
EU-Europa.
EU-Europa, genau. So, EU-Europa wird Europa nicht mehr gefragt, nirgendwo.
So, und darin besteht natürlich eine gewaltige Chance, muss man mal sagen. Also auch, was jetzt die Zustände hier in Deutschland betrifft, es ist eine gewaltige Chance, dass EU-Europa unter diesen neuen Machtverhältnissen, unter diesen neuen Strukturen, diesen geopolitischen Strukturen schlicht und ergreifend zusammenfallen wird. So, man beobachtet es ja mittlerweile so am Rand, an der Peripherie, da stellen einzelne EU-Mitgliedstaaten eben fest, so, ja, bin ich hier überhaupt doch auf der richtigen Seite? Macht das denn überhaupt noch Sinn, hier Mitglied zu sein? Sprich Ungarn, ne? Also Ungarn stellt ja fest, gut, was die EU mir da als Kartellbehörde mehr oder weniger als Staatskartell gewissermaßen abverlangt, das ist viel, viel mehr als das, was ich durch sie gewinnen kann. Also da stellt man schon fest, okay, hier die Kosten, die werden jetzt aufgeteilt. Und ich sag dir, es könnte sogar sein, irgendwann, aber in ferner Zukunft, dass man auch hier in Deutschland irgendwann einmal die Frage stellen wird, ja, was soll das überhaupt noch? Man wird ja feststellen, der Rest der Welt zieht an Deutschland vorbei, zieht an Europa vorbei, entwickelt sich prächtig. Es werden überall Atomkraftwerke gebaut, es wird an Kohlestrom, Verstromung festgehalten. Grüner Stahl. Ja. Grüner Stahl wird sich als
ja, aber ja, Habeck lehrt jetzt an amerikanischen Elite-Unis.
Ja, aber was wissen wir über amerikanische Elite-Unis?
Ja, genau.
Ja, wir wissen, dass diese Elite-Unis, wenn sie denn nur woken Mist verbreiten, einfach keine staatlichen Gelder mehr bekommen. Also ne, ich sag mal, die Amerikaner haben ja ähnliche Probleme wie wir hier, dass der ganze Bildungsbetrieb natürlich von eher linken Genossen, ja, wie soll ich sagen, infiltriert worden ist, übernommen worden ist. Genauso wie die Medien. Das ist ja in den Vereinigten Staaten nicht anders als, wie gesagt, hier. Und die werden aber nichtsdestotrotz vor neue Tatsachen, vor vollendete Tatsachen gestellt. Und dann kann ein Habeck dann von mir aus in Harvard oder Princeton oder was weiß ich wo seine Vorträge halten. Es wird dann ja nichts mehr daran ändern, dass die Welt sich dann in eine völlig andere Richtung dreht.
Ich glaube, Lauterbach soll doch auch da lehren, ne?
Harvard.
Ja, also jetzt musst du dir mal vorstellen, ich meine, was sagen die uns damit, ne? Dass Leute wie Habeck oder Lauterbach auf einmal an Elite-Unis lehren. Ich meine,
ja, man will.
Auch da fragt man sich wieder, ist das Absicht? Ne? Das kann eigentlich nur Absicht sein. Nur Absicht sein, um diese Art von verkommenen Institutionen abzubauen und wirklich zum Abschluss freizugeben.
In den Vereinigten Staaten könnte das wohl funktionieren. Hier in Deutschland könnte man natürlich immer noch versuchen zu kommunizieren, hey, guck mal, was für tolle Leute wir hier in der Regierung hatten. Also hier in Deutschland wird das wahrscheinlich einen gegenteiligen Effekt haben. In Amerika, in den Vereinigten Staaten.
Ja,
aber
in Amerika hat sich ja eben auch meiner Meinung nach irgendjemand gedacht, wie gesagt, in welcher Welt kommen wir rein und wo haben wir die besten Chancen? Ja, okay, in einer multipolaren Weltordnung, in einer neuen multipolaren Weltordnung, wo wir starke Konkurrenz haben. Haben wir da irgendeine Chance mit solchen Elite-Universitäten, die einen Wogen Schwachsinn da lehren und weiß ich nicht, für Palästina hüpfen, aber überhaupt sonst nichts mehr auf die Reihe kriegen? Oder müssten wir da auch das alles vollkommen, wie nennt sich das immer, disruptiv da mal rein
beseitigen? Ne? Ja. 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 Wie gesagt, für die Vereinigten Staaten wäre ich da in Anführungsstrichen tatsächlich hoffnungsvoll. Da kann das klappen, da kann es funktionieren. Wie das hier in Deutschland, wie gesagt, aussieht, weiß ich nicht. Also das ist ein, glaube ich, eher US-amerikanisches Thema, dass man sich solche Figuren heranholt, um den Leuten dann nochmal klar zu machen, was das eigentlich für Institutionen sind, was das eigentlich für Vereine sind. Den wird man dann sagen können, guck dir mal diesen Lauterbach an, ja, den musst du doch nur hinstellen. So, und dann, ich weiß nicht, ob Robert Habeck in den Vereinigten Staaten einen Namen hat, aber wenn man dann irgendwann einmal in den Vereinigten Staaten das Thema bringt in den Medien und es thematisiert und sagt, ja, das ist der Wirtschaftsminister, der Ex-Wirtschaftsminister Deutschlands, der dieses Land so komplett vor die Wand gefahren hat und der lehrt euch jetzt an Elite-Unis. Da könnte es passen. Also bei uns eher nicht, weil da wird man sagen, guck mal, Habeck war doch gar nicht so schlecht und Lauterbach auch nicht. Hm. Sonst würde er ja jetzt nicht an der...
Ja,
also ich denke schon. Aber was hast du das mitgekriegt mit hier dieser Mitarbeiterin oder Professorin Uni Kiel, die da gesagt hat, ja, der Islam, der gehört doch dazu. Ist doch bunt. Ist doch alles schön bunt. Ne? Also die hat da so ein Interview gegeben irgendjemandem und als sie dann so mit den Widersprüchen konfrontiert worden ist, ja, dass im Islam ja jetzt Frauenrechte nicht die allerhöchste Rolle spielen. Ja, was soll ich, habe da jetzt keine Lust drauf zu antworten. Also so richtig, richtig krass. Also
aber ist das nicht das, was jetzt auch Maximilian Krah sagt, wo wir nochmal drauf zu sprechen kommen wollten?
Ja, genau. Also eigentlich wollten wir ja diese Sendung, wir hatten da so einen Hintergedanken. Also es geht hier um eigentlich die... weniger Beseitigung der oder weniger um den Kampf gegen links als vielmehr um die Spaltung der Rechten oder um die Spaltung der Rechten. Und da beobachten wir ja auch in den Vereinigten Staaten etwas, genauso wie wir das
jetzt. Soll da heute die Abstimmung sein im Repräsentantenhaus? Ich glaube, heute oder morgen, ne?
Heute oder morgen. Also gestern war sie im Senat und ist ganz knapp nur mit der Stimme von J.D. Vance entschieden worden für dieses Big Beautiful Bill, also dieses gigantische Schuldenpaket, dieses Ausgabenpaket. Man muss gleichzeitig auch sagen, mit diesem gigantischen Steuercut für die normale Bevölkerung. Nichtsdestotrotz geht ja, und das beobachten wir jetzt seit einigen Wochen, um nicht zu sagen seit Monaten, dass diese, ich sag mal, rechte Bewegung um Donald Trump herum, also diese MAGA-Bewegung, die ist ja zutiefst gespalten. Da hat sich ja, da stehen wir ja alle mit offenem Munde davor. Wir haben, ich sag mal, bis zur Inauguration haben wir ja noch gestaunt. Was war das für ein Wahlkampf? Was war das für ein Personal? Was waren das für Versprechen?
Dream Team.
Absolutes
Dream Team?
Das waren die Avengers auf politischer Ebene.
Absolut.
Also das war absolut krass, wer da alles mitgemacht hat. Und da waren ja auch, ich sag mal, so aus libertärer Sicht tolle Leute dabei, also gerade hier Rand Paul, der sich dann auch auf die Seite von Donald Trump geschlagen hat, Elon Musk mit seinem wirklich fulminanten Kampf für die Meinungsfreiheit, ja, also kauft da mal eben X auf, Twitter auf, rasiert Twitter komplett ab, also so Milley-artig, wenn du so willst, entlässt diese ganzen Moderatoren und diese ganzen, weiß ich nicht, überflüssigen Gestalten und hat dann nur noch so eine Handvoll Vollnerds in der Hand und der Laden läuft. Und er läuft besser als je zuvor. Die Zahlen steigen, die Kommentare steigen. X ist auf einem super, super guten Weg. Ja, nach Afuera-Maßnahmen seitens Milley. Und so gesagt, ich sag mal, wir als Libertäre hatten natürlich auch unsere Freude daran zu sehen, wie Donald Trump da diesen Wahlkampf geführt hat, insbesondere auch mit dem Versprechen, hier keine Kriege zu beginnen und so weiter. Und er hat, das muss man jetzt einfach mal sagen, er hat doch wirklich die Leute an breiter Front, also auch in seinem eigenen Lager, doch sehr enttäuscht. Also das sind die großen Versprechen gewesen, das sind die kleinen Versprechen gewesen, die er jetzt nicht mehr einhält. Klar, man kann jetzt sagen, okay, Thema Migration, Thema Grenzsicherung, da ist er jetzt, da geht er jetzt ja ganz, ganz, ganz heftig vor. Da macht er die Grenzen zu, will dafür sogar noch Schulden aufnehmen. Er schiebt die Leute ab, macht hier Abschiebezentren. Ich weiß nicht, hier Alligator Alcatraz hast du ja mitgekriegt in Florida und so weiter. Riesige Abschiebezentren und dann wird da jetzt abgeschoben ohne Ende. Er hält im Prinzip diesbezüglich sein Versprechen. Er geht halt wirklich also was die Migration angeht, da haut er gerade raus, da feuert er gerade aus allen Rohren. Aber diese Geschichte mit, wie gesagt, Schulden, ja, Staatsausgaben, ja, damit ist jetzt Essig, ne? Also die Staatsverschuldung wird steigen, die Zinszahlungen werden durch die Decke gehen. Es kam offenkundig zu einem Bruch mit Elon Musk, wobei Elon Musk hat jetzt ja auch wieder ihn lobend erwähnt, weil er jetzt auch wieder dafür gesorgt hat, dass es jetzt zu einer 60-tägigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gekommen ist und da wird jetzt verhandelt und hast du nicht gesehen mit Ägypten und mit Katar und so weiter. Also da sagt er, also er, Trump scheint ja augenscheinlich wirklich bemüht sein, zu sein, Frieden zu schaffen und gewissen Konflikten ein Ende zu bereiten. Und ja, gut, dann war da dieser Präzisionsschlag, ja, einige Leute betrachten das ja schon als Kriegseintritt, was es ja eigentlich auch ist, ein souveränes Land einfach mal zu bombardieren, ist ein Kriegseintritt. Ja, da sind die Leute halt enttäuscht. Also da sind die Leute vor den Kopf gestoßen und es sind viele, viele Mitstreiter, die den ganzen, ja, etatistischen Bullshit, den er da wirklich grandios vollzieht, nicht mehr bereit mitzutragen, ne? Und da
übrigens geht halt auch bei der Grenzsicherung und Remigration ist etatistischer Bullshit in dem Fall. Können wir auch gleich nochmal, weil wir da auch gleich in dem Zusammenhang mit der Situation in Deutschland drauf kommen, mit Maximilian Krah. Ja, und interessanterweise stimmt, wie gesagt, diese ganze eindrucksvolle Bewegung ist jetzt zersprengt. Mit der wichtigste Mann Elon Musk, wie von dir gesagt, ist von der Fahne gegangen. Er hat gesagt, wenn jetzt heute dafür gestimmt wird, wenn für diese Big Beautiful Bill nach Trump gestimmt wird, wird morgen die neue American Party gegründet. Mhm. Ne? Andererseits muss ich sagen, ist die politische Zurechnungsfähigkeit von Elon Musk auch jetzt nicht bekanntermaßen die allergrößte. Mhm. Also das, wo er dann in Großbritannien auf einmal gesagt hat, hier Nigel Farage sollte doch bitte den UKIP-Vorsitz abgeben, weil er unfähig wäre. Also da, wo das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, so ganz den politischen Durchblick hat er jetzt auch nicht. Ne? Vielleicht soll er sich da doch lieber raushalten. Und eine American Party ist ja auch der Witz, er sagt, das ist die neue Partei der Mitte. Mhm. Also wenn überhaupt das jetzt irgendwie Sinn macht mit dem Ganzen, wie er auch dieses Gesetz kritisiert, wäre es ja eine neue, starke, libertäre Partei mit zum Beispiel Messi als neuen Ron Paul da wirklich als Zugpferd, wo er wohl auch mit, glaube ich, Kontakt hat im Moment, ne, den auch unterstützen möchte und so weiter. Das wäre ja nicht eine Partei der Mitte, der amerikanischen Mitte. Also wobei, ich weiß nicht, ob er sich da komisch ausdrückt.
Wobei ich könnte mir vorstellen, dass die Amerikaner, die sind ja von sich aus gesehen schon ein sehr freiheitsliebendes Volk und die schreiben es sich ja auch immer auf die Fahnen, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und ich glaube, eine Mitteposition in den Vereinigten Staaten ist eine andere Mitteposition als hier in Deutschland. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass er es damit gemeint hat, also dass dieses amerikanische, dieses Freiheitsstreben, dieses Fortschrittsstreben und so weiter, dass das wieder so in den Mittelpunkt gerückt wird, weil er, denke ich mal, wie die meisten Amerikaner das eben als mittige Politik verstehen, also weniger Staat. Das ist, glaube ich, tatsächlich in den Vereinigten Staaten immer noch Mitteposition.
Aber wenn da wirklich jetzt der, wenn du so willst, der libertäre Flügel der MAGA-Bewegung wegbricht, da rausbricht, ne, hat Donald Trump echt ein Problem, weil er hat ja auf der anderen Seite diese, wie heißen sie, Rhinos, ne, die Altrepublikaner, die sind ja irgendwo auch noch da, ne?
Ja.
Und er ist irgendwann nach amerikanischen Gesetzmäßigkeiten ohnehin die lahme Ente, ne? Weil irgendwann neigt sich die Amtszeit dem Ende zu. Mhm. Er hat keine weitere mehr. So, und dann wird es möglicherweise innenpolitisch da, die Karten werden dann noch ganz neu gemischt in Amerika. Ne? Müssen wir mal schauen, was
das darauf hinaus
ist. Ja, das ist jetzt die Frage, wie. Interessant ist noch an der Stelle, J.D. Vance steht wie eine Eins hinter ihm im Moment. Ne?
Ja, das muss er.
Das muss er auch, aber da muss man mal gucken auf Dauer, ne? Wo er sich da positioniert.
Ja, also ich sag mal, was J.D. Vance angeht, er hat sich ja sehr, sehr deutlich positioniert, also bezüglich beispielsweise auch Meinungsfreiheit und was ihn jetzt angeht, ihm bleibt ja als Vizepräsident leider, naja, ihm bleibt halt nicht viel mehr übrig, als mehr oder weniger die Füße stillzuhalten beziehungsweise mitzuziehen.
Aber er ist ja gewählt, er ist ja als Vizepräsident gewählt und soweit ich weiß, kann der Präsident ihn auch nicht entlassen. Ja, alle anderen, der Außenminister und so weiter, die können entlassen werden, soweit ich das interpretiere oder weiß in Amerika, ist glaube ich so, die sind fest, sonst hätte der damals den Vize ja auch entlassen, die sind einfach fest im Satteln, also ihm kann eigentlich nichts passieren.
Die Frage ist, was würde passieren, wenn sich J.D. Vance als Vizepräsident dann ganz offensiv gegen Donald Trump stellt? Ne? Also man könnte ihm dann natürlich zum Vorwurf machen, hierfür, weiß ich nicht, innenpolitische, man könnte ihn dann dafür verantwortlich machen, dass es dann tatsächlich knallt und dass es dann gar keine Regierung mehr gibt. Aus libertärer Sicht wäre das sicherlich sehr, sehr begrüßenswert. Aber so der Wähler, der würde sich dann vielleicht von ihm abwenden. Weil man weiß ja jetzt auch nicht, wie nehmen es die Wähler denn von Donald Trump wahr, was er denn da jetzt gerade tut. Ja, ich glaube, sehr, sehr viele sind jetzt glücklich und dankbar dafür, dass er hier diese großen Abschiebungen macht, dass er die Grenze baut und so weiter. Ich glaube, das wird dem einen oder anderen immer noch gefallen. Das wird dem einen oder anderen immer noch, wie gesagt, die Zustimmung abverlangen. Aber was jetzt dieses Big Beautiful Bill angeht, aus unserer Sicht ist das natürlich klar und auch aus Sicht eines Elon Musk ist das klar, dass das ja wirklich komplett, verheerend ist. So, aber wie nimmt es denn der, einfache Amerikaner wahr, der da jetzt auf einmal mit irgendwelchen Steuersenkungen konfrontiert wird, der dann vielleicht auch sagen kann, so Moment, das ist doch eigentlich ganz gut. Und Moment, also das mit der Grenzsicherung, natürlich kostet das Geld.
Es wird auch hier immer dargestellt, das Problem seien diese erhöhten Schulden. Und okay, natürlich ist das ein Problem. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, nur Steuersenkungen hast und erhöhte Schulden, dann wäre ich im Zweifel ja sogar auch noch dafür. Ne? Aber er hat ja gleichzeitig auch noch die Ausgaben des Staates massiv erhöht.
Richtig.
Und hat eigentlich alles das konterkariert, wofür er Elon Musk eingesetzt hatte. Und diese ganze Doge-Kommission überhaupt am Arbeiten war. Die haben halt versucht, die Ausgaben zu senken, die Staatsausgaben. Und in einem viel, viel größeren Maß, als die jetzt gesenkt haben, dank Elon Musk, hat Trump jetzt die Ausgaben wieder in die Höhe gefahren. Ja. Das geht halt natürlich überhaupt nicht. Ne?
Also dieses USAID ist ja jetzt tatsächlich weg vom Fenster seit gestern.
Ja, oder irgendwo hat er ja auch was gesenkt. Ja. Das ist ja alles richtig. Aber er hat jetzt insgesamt die Staatsausgaben wirklich wieder massiv erhöht. Ne? Durch die Big Beautiful Bill. Und das ist eigentlich das große Problem. Jetzt weiß ich, du hast recht, der Amerikaner selbst wird wahrscheinlich erstmal nur die Steuersenkungen sehen in der Hauptsache. Die ja auch drin sind und die ja auch gut sind. Muss man mal abwarten, aber die, wie du richtig sagst, in der Magerbewegung ist die Stimmung jetzt irgendwie nicht gut. Ne?
Nicht wirklich. Es sind ja auch noch so Kleinigkeiten wie, was ist mit den Epstein-Files? Da warten immer noch alle darauf. Wann werden die denn endlich veröffentlicht? So, und was ist mit Dr. Fauci? Ja, da ist ja auch noch nicht viel passiert, ja. Ich meine, da muss man dazu sagen, ich glaube hier, Robert Kennedy Jr., der ist ja tatsächlich was jetzt. Was den Gesundheitsbereich angeht, da ist er tatsächlich relativ aktiv. Also er, ich sag mal, diese neue Impfkommission, das sind ja alles in Anführungsstrichen Impfgegner, die er da eingesetzt hat. Und die haben ja auch schon die eine oder andere Impfung,
Man muss ja sagen, die haben ja auch im Wahlkampf jetzt nicht davon gesprochen, Corona aufzuarbeiten. Eigentlich war das nie wirklich die Rede davon. Ne? Es war nur praktisch die Symbolfigur Kennedy wurde jetzt damit aufs Schild gehoben und mit eingemeindet. Aber auch Kennedy hat nicht mehr davon gesprochen, Corona wirklich aufzuarbeiten. Verrückterweise finde ich, weil eigentlich die Wähler hätten es doch erwartet, oder?
Eigentlich ja, aber auch das wäre dann natürlich problematisch aus Sicht eines Donald Trumps, weil er ja eben auch diese Impfstoffentwicklung, ne, Operation Warp Speed vorangetrieben hat, wobei man dann natürlich auch sagen könnte, ja, es war ja so ein Berater, Fauci, der ihn dazu gedrängt hat oder der ihn falsch beraten hat, aber das kommt wirklich nicht so wirklich aufs Parkett, also Corona scheint wirklich abgefrühstückt zu sein, scheint vorbei zu sein, ist jetzt auch kein großes Thema mehr. Und ja, ich glaube, wie gesagt, so die einzelnen Kreise, die jetzt, also diese einzelnen kleinen Grüppchen, die sich da aus jeweils unterschiedlichen Gründen der Magerbewegung zugewandt haben, die werden jetzt, ich sag mal, ja, eben enttäuscht. Von Tag zu Tag mehr und mehr. Und ja, das lässt dann natürlich ja, wie soll ich sagen, Zweifel aufkommen, ob diese Magerbewegung überhaupt noch ja, zukunftsfähig ist, ob es nach Trump irgendetwas geben würde. Wir hatten ja auch schon diese Überlegungen, ja, dann kommt hier sein Sohn oder seine Tochter, die dann halt die Präsidentschaft nahtlos übernehmen für die Familie und so weiter. Also das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr passieren. Mhm. Also dafür ist jetzt, glaube ich, schon zu viel Porzellan zerschlagen worden. Und Frage ist halt, werden es die Demokraten schaffen, ihrerseits, sag ich mal, die Schwäche der jetzt Rechten wieder für sich nutzen zu können? Oder ist der Drops für die auch gelutscht? Weiß man nicht. Man wird es halt beobachten können, beobachten müssen. Und was jetzt Elon Musk angeht, du sagst es selber, der ist ja eher, was seine politische Ausrichtung angeht, eher so ein bisschen instabil, beziehungsweise er ist jetzt auch nicht
er hat nicht immer Durchblick.
Er hat nicht immer den vollständigen Durchblick, da hast du vollkommen recht. Und man weiß auch tatsächlich nie wirklich genau so, was von ihm denn da zu erwarten ist. Ja, also wir haben auf der einen Seite hier diesen Elon Musk, der sich jetzt für die AfD in Deutschland stark macht. Andererseits hast du dann auch so einen Elon Musk, der darüber philosophiert, wann wir denn in der Lage sein werden, mit Solarstrom uns vollständig zu versorgen. Also sprich, die Energie der Welt hier vollständig, beziehungsweise den Energiebedarf der Welt vollständig zu decken mit Solarenergie. Da denkst du ja auch so, ja, das ist doch jetzt eigentlich Quatsch. Das müsste er doch eigentlich wissen. Ich meine, Solarstrom mag zwar hier und da funktionieren, beispielsweise in irgendwelchen Wüsten, aber es ist eben auch eine unfassbar teure Technologie, weil unfassbar viel Energie reingesteckt werden muss, um Solarstrom überhaupt erst zu gewinnen. Du musst die Paneele, es ist ja nicht damit getan, dass du irgendwo ein Panel aufstellst und das liefert dann zumindest zur Tagzeit Strom. Nein, die Dinger, die müssen auch gereinigt werden. Also das ist auch ein ziemlich, naja, hoher Aufwand, den du da betreiben musst, und du musst die Energie halt speichern, und Speichertechnologie ist in dem Maße noch nicht vorhanden, und wenn sie vorhanden ist, ist sie eben auch immens teuer. So, und da fragt man sich dann schon so, ja, wo ist, ich meine, er ist doch augenscheinlich kein allzu blöder Mensch, so, und er kennt sich doch
bestimmt nicht.
Er kennt sich doch aus mit Wissenschaft, und was weiß er, was jetzt der Otto Normalverbraucher nicht weiß? Also was für eine Sicht hat der auf Solarenergie, dass sie ihm so, ja, zukunftsfähig vorkommt?
Ja gut, das ist wahrscheinlich eine andere Sicht, wenn du Jahrzehnte in Silicon Valley verbracht hast und jetzt nach Texas gezogen bist, sowohl da mit der Nevada-Wüste direkt um die Ecke, als auch in Texas, wo du sehr viel Sonne hast. Da mag das ja sogar richtig sein, was er sagt, ne? Aber ob das jetzt zum Beispiel das Konzept für Deutschland ist, ist ja irre. Das ist natürlich nicht.
Ja. Ja, nichtsdestotrotz, du wirst auch in Silicon Valley und du wirst auch in Texas Speichermedien brauchen. Du brauchst auch in der Nacht Strom.
Ja, das stimmt.
Also insofern ohne Speichermedien, also.
Ja, aber da wird er tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen als wir, was die Zukunft der Speichermedien betrifft, oder die Fähigkeit da. Für die Zukunft neue aufsehenerregende Dinge zu entwickeln. Wenn du jetzt auch siehst, hier BYD in China, was haben die jetzt? Die haben ja wirklich den Diesel jetzt überholt, ne? Mit ihren Elektroautos.
Ja,
wie viel haben die? Ich glaube,
die haben ein Modell. 1000
Kilometer?
1500. Moment, wir haben ein Modell angekündigt, das dann.
Ist das nur angekündigt?
Das ist nur angekündigt. So, das soll dann, das wurde auch schon vorgestellt, aber 2030 soll es dann in Produktion gehen oder in Massenproduktion. mit einer Feststoffbatterie, die dann eben, wie gesagt, in 12 Minuten geladen werden kann. 12 Minuten
geladen und dann haltbar 1500 Kilometer.
Genau, so. Und da gab es ja schon einige Leute, die dann eben diese Rechnung aufgestellt haben, wie viel denn dann an Energie in 12 Minuten in diese Batterie gepresst werden muss.
Das kann doch sein, ja.
Und dann stellst du dann fest, okay, das, was jetzt so ein Auto dann an Energie frisst, und dann stellst du dir mal so eine Otto-Normal-Tankstelle vor, ja, wie viel Strom muss denn da durch diese Leitung gehen? Da brennt doch der Boden. Ja,
also, ja, ist das so? Ich weiß nicht,
also, kann sein. Ja. Das, was ich jetzt so herausgehört habe, und zum anderen ist natürlich dann auch die Frage, was das denn an Kosten verursacht, eine solche Batterie.
Infrastrukturkosten, erstmal das überall aufzusetzen.
Erstmal die Infrastruktur, das könnte sich als problematisch herausstellen, um überhaupt diese Energiemenge zu liefern auf relativ kleinem Raum. Und dann natürlich die Frage, was kostet so ein Ding? Ich meine, es ist ja immer auch eine Frage der Kosten. Es kann ja sein, dass es eine Feststoffbatterie gibt, die auch 10.000 Kilometer ermöglicht, die auch in 5 Minuten geladen werden kann. Wenn das Ding aber eine 500 Millionen kostet, dann habe ich da als Verbraucher nicht viel von.
Das ist klar.
So, und da muss man halt immer gegenrechnen. Was kostet mich ein Diesel? Was hat der für Vorteile? Was hat er für Nachteile?
Aber was haben die jetzt gesagt bei BYD, was das kostet? Die werden ja irgendwas gesagt haben.
Von Kosten habe ich jetzt leider nichts gehört. Also es heißt einfach nur, wir werden dann im Jahr 2030 dieses Auto dann in Serie produzieren.
Gut, aber das wird denen auch klar sein, wenn das Ding 1 Million kostet oder mehr, wird es ja keiner kaufen. Gut, da werden es 2-3 Leute kaufen, aber nicht, dass es sich lohnt.
Wobei dann natürlich hier, wir sprechen ja hier von China, und China wird dann selbstverständlich, schätze ich, vermutlich, so wie man so die Chinesen kennt, die werden natürlich auch Geld reinbuttern. Die werden so etwas natürlich auch entsprechend subventionieren. Die werden
sehr gut, aber das werden sie ja nur machen, wenn sie auf Dauer sich rechnen kann.
Meinst du?
Denke ich schon.
Die Chinesen, die haben Geisterstädte gebaut. Gigantische Geisterstädte. Riesengroße Wohnblöcke. Hunderttausende Wohnungen, die stehen leer.
Ja, diese Art von Fehlsteuerung haben wir ja hier auch gehabt.
Ja, die haben wir hier, ja, aber ich glaube, in dem chinesischen Ausmaß glaube ich so nicht. Ne, so, und ich weiß es nicht, also den Chinesen traue ich ja durchaus zu, dass sie innovationsfähig sind. Aber bei denen gilt halt wirklich tagtäglich whatever it takes, und es ist vollkommen egal, was es kostet. Hauptsache, wir haben das dann. Das erinnert immer so ein bisschen an die Mondlandung, nach dem Motto, so, wir müssen die Ersten sein, und da wird jetzt alles reingebuttert.
Andererseits, Tatsache ist, dass die Ladezeiten immer geringer werden und die Speicherkapazitäten größer werden mit der Zeit. Also insofern mal abwarten.
Ne? Mal abwarten. Also es ist, wie gesagt, immer nur noch die Frage der Kosten. Also, und wenn du jetzt auf der einen Seite hingehst und den Diesel künstlich verteuerst durch eben CO2-Abgaben und so weiter.
Ja, das ist alles richtig, klar.
Ja. Wie gesagt, wir stellen halt fest, in den Vereinigten Staaten ist die rechte Bewegung tatsächlich gesprengt, steht die rechte Bewegung tatsächlich unter enormem Druck, und wir stellen auch fest, das ist immer so wunderbar, wenn die Dinge so parallel passieren, auch hier in Deutschland stellen wir fest, dass die neue Rechte, ich klammer uns jetzt mal aus, wir sind die Libertären, dass die neue Rechte jetzt enorm unter Druck geraten ist.
Die sind not amused.
Die sind absolut not amused, absolut angepisst, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und da möchte ich mal ganz kurz auf einen uns allen sehr bekannten deutschen Politiker eingehen, der ja von allen möglichen Staaten, weil er eben so ein toller Politiker ist, finanziert wird. China, Russland, Türkei, bestimmt auch der Iran.
Wenn wir ihn mal irgendwann einladen, wenn er mal bei uns sein sollte, dann wird unsere erste Frage sein, lieber Herr Graf, von wem sind Sie eigentlich nicht finanziert?
Genau, welches Land?
Das sind ja alles nur Spekulationen.
Das sind ja nur Spekulationen. Aber,
wir machen ja Witze.
Aber für den Fall, dass Sie einen direkten Draht zu Herrn Krah haben, wir überlegen tatsächlich, ihn einzuladen zu einem Dach-Couch-Quartett. Weil was er jetzt so jüngst von sich gegeben hat, da schlackern einem die Ohren, also gerade auch uns Libertären. Da fragt man sich, ja, was ist mit Maximilian Krah geschehen?
Er hat ja schon verschiedene Phasen in seinem Leben gehabt, sagt man.
Ja.
Und offenbar tritt er jetzt in die libertäre Phase ein.
Ne? Ja, die er so überhaupt nie betreten wollte, hat man doch.
Die er vorher nicht betreten wollte, aber jetzt mit Vehemenz betritt.
Ne? Und jetzt möchte ich Maximilian.
Sodass seine bisherigen Freunde ein bisschen irritiert sind.
Sehr irritiert sind. Also es geht jetzt um. Es geht jetzt um, wie gesagt, Maximilian Krah. Er hat einen Beitrag geschrieben auf seiner X-Seite als Artikel, einen längeren Artikel. In diesem Artikel geht es um eine Auseinandersetzung, ein Gespräch, das er eigentlich führen wollte mit Martin Sellner. So, Martin Sellner hat wohl abgewunken. Ja, es hätte auch geschehen sollen in Schnellroda beim Sommerfest von Götz Kubitschek. Und dort hat, also Maximilian Krah hat Martin Sellner eben angeboten, dort doch mal die Positionen auszutauschen, die man hat. So, und Maximilian Krah ist eben der Meinung, diese Idee der Remigration, die Martin Sellner da so in den Raum wirft für die neuen Rechten als Utopie, dass diese Idee doch wenig tragfähig ist. Sehr, sehr wenig tragfähig und wahrscheinlich auch nicht zu realisieren ist angesichts der Zustände, die dieses Land jetzt hier erreicht hat. Und da hat er einen längeren Artikel drüber geschrieben und darauf hat sich jemand bei X gemeldet und hat diesen Artikel kommentiert mit der Frage. Also soll ich als ethnischer Deutscher quasi darauf achten, wo ich hinziehe und wo ich mein Kind behüten lasse und regelt es sich von selbst? Oder darf ich solche Schulen und Kindergärten neben den staatlichen Einrichtungen anbieten? Darauf Herr Krah: Natürlich, wir brauchen eben diese privaten Kindergärten, Schulen etc. Darauf läuft es hinaus. Da wird man als Libertärer wirklich wuschig, muss ich sagen.
Ja, und auch diese ganzen ethnischen Fragen, sagt er, die wollen wir jetzt privat lösen. Ne? Miteinander.
Es wird ja noch besser. Ja. Ein weiterer Kommentar von diesem Nutzer. Ah, okay, gut zu wissen. Dachte, vielleicht würde der Staat das auch nicht zulassen. Damit kann man arbeiten. So, und darauf Krah: Der Staat soll sich zurückziehen. Damit lässt er den Raum für das, was er nicht darf. Ethnische Projekte. Die Schattenseite, das gilt für alle gleichermaßen. Und damit meint er, also Maximilian Krah, dass es in Deutschland dann vermutlich auch diese entsprechenden Ghettos geben wird.
Die es ja ohnehin gibt.
Die wird es dann vielleicht auch in Zukunft so geben und damit muss man jetzt leben. Andererseits, und das ist ja das, was wir als Libertäre immer und immer und immer wieder wiederholen, weil es ja die einzige wirklich wahre Wahrheit ist, diese Möglichkeit hätten dann auch alle, wenn man so will, ethnischen Deutschen. Also wenn da jemand hingehen will und ich nehme jetzt mal das Beispiel Königreich Deutschland hier auf seinen 10 Hektar Land machen will, ja, dann da wäre das. Ich würde da nicht hinziehen, ich würde dann Grevenbruch weiter als libertäre Hochburg ausbauen.
Genau.
Und gucken, dass dann dort wenig Steuern gezahlt werden. Also die Lösung liegt ja darin, dieses ganze zentralistische Gebilde weitestgehend aufzulösen und sich ein Umfeld zu schaffen, mit dem man, wie es so schön heißt, arbeiten kann, mit dem man arbeiten möchte, mit denen man eine, wie es so schön heißt, Gesellschaft bilden möchte. Ja, ich möchte mit den Berlinern nichts zu tun haben. Ich möchte mit diesen Leuten, die da, weiß ich nicht, in Kreuzberg ihren Latte Macchiato auf Tofu-Basis zu sich, das sind nicht meine Menschen. Da gibt es keine Gemeinsamkeit. So, und es ist ein unerträglicher Zustand, denke ich mal, für die allermeisten, dass man sich in so einer Zwangsgesellschaft sieht, in so einem Zwangskollektivismus, wo man alles und jeden, mit dem man überhaupt nichts zu tun hat, zwangssolidarisiert wird.
Richtig.
Das mag keiner, das mögen die ethnischen Deutschen nicht, das mögen, glaube ich, auch die anderen Ethnien nur deswegen, weil sie jetzt momentan noch auf der Nehmenseite sind, also sie profitieren ja davon, dass, ich sag mal, die anderen für sie bezahlen, die müssen sich keine Gedanken machen. Aber wenn man das Ganze aufsplittet, wenn man das alles untereinander aufteilt, dann wird sich sehr, sehr schnell zeigen, welches Ghetto, wenn du so willst, überlebensfähig ist und welches überhaupt nicht. So, und ja, wie gesagt, also wenn Maximilian Krah das jetzt so verstanden hat, dann Hut ab, dann
Plädoyer für Parallelgesellschaften. Jeder macht sein eigenes Ding mit Leuten, die Mitstreiter sind.
Ja.
Freiwillige Mitstreiter. Das ist das libertäre Konzept. Wunderbar. Seine alten Mitstreiter sind nur nicht sehr glücklich damit. Herrlich.
Nicht alle. Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt mal so ein bisschen quer gelesen, also unter diesem Beitrag, wie gesagt, das ist ein längerer Artikel, den er da auf seiner X-Seite formuliert hat. Der Artikel, der wurde erstens öfter mal geteilt und zweitens auch so beim Querlesen. Ganz, ganz viel Kritik natürlich, aber auch Zustimmung.
Ja.
Ganz viele Leute, die gesagt haben, so hier der Staat, das ist hier ein dahinsiechender Kadaver, den braucht kein Mensch. Also dieser Gedanke scheint sich auch eben in dieser neurechten Bubble so mehr und mehr zu etablieren, dass man merkt, so okay, pass auf, der Staat, so wie wir ihn uns vorstellen, der hat sich zu etwas entwickelt, was kein Mensch haben will. So, und warum sollten wir dieses Gebilde, diese Institution überhaupt noch aufrechterhalten, wenn es doch ohne auch gehen würde, wenn wir denn die Möglichkeit dazu hätten. So, und das ist, ich sag mal, den Vordenkern der neuen Rechten jetzt natürlich ein unfassbar ekliger Dorn im Auge.
Die ihren Think Tank Institut für Staatspolitik nennen, dann weißt du schon alles. Ne? Also, und natürlich, jetzt das Publikum kommt so langsam in Zweifel, ne? Dank Kra, der das ja auch, man kann ihm ja alles vorwerfen, aber mangelndes Selbstbewusstsein nicht. Nee, ne? Der dann sogar sagt, ja hier, Sellner, dann lass mal das vor deinem Publikum austragen. Es sind ja nicht die Kra-Fans, die da sind, sondern es sind ja die ganzen Kubitschek und Sellner Handverlesenen, die da sind. Aber der hat halt dieses Selbstbewusstsein und diese Dreistigkeit und sagt, ja komm, selbst euch werde ich überzeugen. Und dann und wer macht den Rückzieher? Sellner. Ja. Muss man sich vorstellen.
Ja, ja, weil Sellner ist ja nicht doof. Das muss man natürlich auch sagen. Also Sellner ist natürlich auch ein hochintelligenter junger Mann, der aber auch sehr, sehr genau weiß, mit wem er sich da ja einlassen kann und mit wem nicht.
Ja.
So, und ich denke, er wird wahrscheinlich die Schwächen seiner eigenen seiner eigenen Überlegungen kennen. Also Maximilian Kra hat hier ganz eindeutig gesagt, okay, wir haben hier verfassungsmäßige Vorgaben. Also das gilt nun mal. Wir haben hier einen Staat und wir haben hier eine Verfassung, und wenn man nicht sofort in den Bau wandern will, ja, dann muss man sich gewissermaßen auch damit auseinandersetzen, dass diese Regelungen nun mal da sind. Und
übrigens, was Migration betrifft, letztendlich haben wir ja immer gesagt, entscheidend sind die Pull-Faktoren, entscheidend ist der Sozialstaat, ne? Ja. Und nicht so sehr die Grenze, was diese neuen Rechten immer, die immer weitergegangen sind. Irgendwann haben sie ihre Remigration dann aufs Trapez gebracht, ne? Und fühlten sich da schon so ein bisschen auf der Siegerseite, insbesondere innerhalb der AfD. Und jetzt merken sie auf einmal, dank Kra. Gibt's da so eine Art Backlash auf einmal. Das ist ganz interessant. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Migration.
Pull-Faktoren.
Genau, hat er sich eigentlich dazu mal geäußert? Das ist jetzt noch interessant. Eigentlich müsste er jetzt nur noch auch mal über Sozialstaat sprechen, über die Pull-Faktoren sprechen, die eigentlich entscheidend sind bei dieser ganzen Migrationsfrage. Da habe ich jetzt noch nichts zugelesen
in dem Zusammenhang. Ich habe es jetzt in dem Artikel.
Es wäre eigentlich der folgerichtige nächste Schritt.
Ja, dass man die Pull-Faktoren abschafft, aber das muss man dann natürlich, also wenn man denn hier...
Erst recht, wenn man dann sagt, okay, man macht freiwillige Parallelgesellschaften, dann kannst du es ja nicht machen, dass die einen aber zu den anderen immer noch umverteilen
das
sollen.
Ist ja, glaube ich, ich sag mal so zwischen den Zeilen hat man zwischen das ja schon das herauslesen können. Ja. Er hätte es nochmal betonen können, dass der Sozialstaat, so wie er jetzt aufgebaut ist, schlicht und ergreifend nicht mehr funktioniert. Ja, also, und ich meine auch in einem Kommentar darunter irgendwas gelesen zu haben, aber ich weiß jetzt nicht, ob es von ihm oder von einem Kommentator gewesen ist. Ich denke aber schon, dass sich auch in den rechten Kreisen immer rumspricht, dass der Sozialstaat, so wie er jetzt gerade konstruiert ist, schlicht und ergreifend nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. So, also, die Kosten sind schlicht und ergreifend zu groß. Das wird man dort vielleicht auch ahnen. Ja, man weiß, das Rentensystem, die Boomer, die jetzt hier arbeiten gehen, das passt alles einfach nicht mehr zusammen. So, und ja, ich denke, so in der weiteren Diskussion könnte mir vorstellen, dass das jetzt so in der weiteren Diskussion vielleicht hier und da nochmal thematisiert wird. So, letzten Endes wirst du auch in der neurechten Bewegung irgendwann einmal vermutlich die Tendenz erkennen können, dass die Leute dann sagen, okay, wenn wir hier schon irgendwie irgendwas mit Wohlstand haben wollen, dann wird das mit der Umverteilung leider nicht fortgesetzt werden können.
Also da bin ich weniger optimistisch bei diesen Leuten, ja, die halten auch stets an ihren Konzepten fest, wo sie was alles subventioniert haben wollen.
Was ich sagen will, ich könnte mir halt
das vorstellen, glaube ich nicht.
Ich könnte mir
das aber sind halt Etatisten durch und durch.
Ja, aber ne? Ich könnte mir eben auch, wie gesagt, vorstellen, dass diese Etatisten hier und da vielleicht auch mal so einen Erkenntnisgewinn haben und dann stehen sie dann da wie jetzt Kra. Verstehst du? Also es sind halt viele, viele Menschen und ja, Menschen sind immer auch irgendwie unterschiedlich, auch wenn sie in einem Block vertreten sind. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es dann irgendwann aber auch so einen neuen Rechten gibt, der dann irgendwann mal sagt so, Moment, die laufen alle zu den Libertären. Die haben alle auf einmal libertäre Ideen. Und dann stellt er fest, Moment, vielleicht sind diese libertären Ideen ja doch nicht die dümmsten. Stellt dann fest, ja, so ein Markt ist ja, ne, hat ja Ludwig Erhard schon gesagt, der gute alte deutsche Ludwig Erhard, ja. So. Der hat ja schon gesagt, so Markt ist sozial.
Ne? Aber jetzt mal auf parteipolitisch runtergebrochen, das hat ja noch eine interessante Komponente. Der Kra sagt ja auch die ganze Zeit schon, Leute, wir müssen auch zum Beispiel türkische Wählergruppen ansprechen. Ja. Ne? Das könnt ihr ja gar nicht mit euren komischen Ethnokonzepten. Mhm. Ne? Und ich kann das aber schon, weil ich denen auch eine Perspektive biete. Ne? Hochinteressant. Und natürlich ist das eine naheliegende Wählergruppe. Ne? Das weiß man ja, dass ganz, ganz viele von den seit Jahrzehnten hier lebenden Türken nur nicht unbedingt Rot-Grün wählen wollen. Ne?
Ja, wobei, ich sag mal, diese jüngsten Wahlergebnisse, die, weiß ich nicht, die haben doch schon eine andere
Sprache. Ja, weil sie eben auch von der AfD nicht angesprochen wurden.
Ja, aber ich meine, warum wählt man dann Linke? Warum wählt man dann SPD? Nicht mal, warum hat man da nicht CDU gewählt?
Weil die sich drum kümmern. Aber wie gesagt, wenn jetzt ein Kra hinkommt und sagt, ich mache euch auch ein Angebot, was euch eigentlich viel näher liegt, abwarten.
So nach dem, ja, ich meine, klar, also du hast ja gerade so in der Zuwanderungs-Community hast du ja einen relativ hohen Anteil an Selbstständigen, an Unternehmen. Ne? Also ich meine, man mag davon halten, was man will, von den Dönerbuden, von den 1-Euro-Shops, von den Barbershops, von den, ich weiß es nicht, Handyläden und so weiter, das sind halt trotzdem, nichtsdestotrotz, es sind Unternehmer und wir haben oft genug Migrationshintergrund.
Ja, ne? Und woke sind sie nur gerade nicht.
Woke sind sie nicht. Ne? Also ich habe, glaube ich, noch vor keinem Dönerladen eine Regenbogenflagge wehen sehen. Ne? Ja, und es wird wahrscheinlich so schnell auch nicht
passieren. Also es ist eigentlich wirklich eine sehr naheliegende, finde ich, kulturell eine sehr naheliegende Wählergruppe für die AfD. Komisch, dass da bisher gar keiner drauf gekommen ist. Also jedenfalls nicht, wo ich es wahrgenommen habe. Aber Kra thematisiert es jetzt sehr offensiv. Ne? Ja, und das noch zusammen mit einem weitgehend libertären Konzept. Hochspannend.
Wenn er jetzt noch auf diesen marktwirtschaftlichen Nerv drückt und sagt, so Leute, kommt zu uns oder bleibt bei uns und macht weiter euer Business, sind wir alle glücklich.
Ja.
Ne? Ist ja spannend. Auch so. Ich denke, ja, das ist absolut super spannend. Ne? Also man weiß gar nicht, also wobei, bei Kra weiß man ja nie, was als nächstes kommt. Ja, komm, jetzt haben wir schon quasi normale Länge erreicht. Ne?
Ja, boah, ist es auch so dermaßen warm.
Trotz Lüftung aber ich sag mal so, insgesamt haben wir es ja einigermaßen gut überstanden, denke ich. Ne?
Ja, mit, du bist ja rund erneuert.
Ja, rund erneuert. So. Ne? ja, können Sie mal sehen. Ne? Ja, Svenja Mandri war das vorhin, ich glaube.
Ja, nochmal schönen Dank.
Verdammt, jetzt
kann man ja gar nicht oft genug Danke sagen. Aber sie wird auch eingeblendet. Ne?
Ja, ich hoffe, das kriegen wir hin. Haare, wie hieß das nochmal? Haare weg? Haare-weg.www-haareweg. Boah, ich muss ja noch mal fragen, wie die E-Mail-Adresse heißt und dann blenden wir die dann, beziehungsweise die Webseite heißt und dann blenden wir die dann hoffentlich hier ein.
Weißt du, was mir gerade einfällt?
Nein.
Vor der Sommerzeit, jetzt kommt die Urlaubszeit. Wir haben auch ein neues, wirklich wunderbares Buch vom Robert Grötzinger, Kulturkampf.
Es passt ja auch jetzt irgendwie so zum Thema. Ja, passt auch
dazu, ne?
Ja.
Kulturkampf. Also praktisch die libertäre Perspektive im Kulturkampf. Bestandsaufnahme einer im Argen liegenden Zivilisation. Das können wir nur sehr empfehlen, dieses kleine Büchlein. Ist jetzt auch erhältlich bei uns, glaube ich. Ne? Im Freiheitsfunken Verlag erschienen, erhältlich auch über Eigentümlich frei, über die Bücherbestellseite. Und Einwendung jetzt.
So, wundervoll. Ja, und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, da müssen wir uns mal entschuldigen. Sie sehen Einblendung jetzt, dieses Magazin Eigentümlich frei. Da hat es bei der Produktion und dem Versand dieser Ausgabe, Einblendung jetzt, gewisse Schwierigkeiten gegeben seitens der Druckerei und dann auch seitens des Versenders. Das heißt, falls Sie bereits Abonnent sind oder es noch werden möchten, also falls Sie Abonnent sind und das Heft vielleicht noch nicht im Briefkasten haben, es ist spätestens,
Es kommt wahrscheinlich spätestens morgen.
Also die Verzögerung, wie gesagt, für bezüglich der Zusendung bitten wir zu entschuldigen.
Da ist so ziemlich alles schiefgelaufen.
Da ist,
die Heftungsmaschine beim Drucker war kaputt. Das hat erstmal für tagelang Verzögerungen gesorgt. Dann wurde das nicht koordiniert, jedenfalls nicht gut koordiniert mit dem Versender. Und ja, wir arbeiten dran, dass es nie wieder passieren wird.
Ja, natürlich. Ja, aber ansonsten, falls Sie noch kein Abonnent sind, unbedingt Abonnent werden. Ja, das braucht man, wenn man denn wenn man denn zu den Coolen gehören möchte, nicht zu diesen neuen Rechten oder den alten Linken.
Den alten Linken.
Ja.
Sehr schön gesagt.
Ja, ja.
Und nicht zuletzt wurden wir ja frisiert, glaube ich, ne? Heute schön gemacht, heute fein gemacht.
Ja,
auch dank unserer kleinen Hilfsmittelchen, die Sie auch bei uns erwerben können.
Genau.
Das Shampoo. Das eigentlich Freischampoo, das Shampoo, erfrischend libertär, ne? Wo du dir die Haare vorher noch schön mitgemacht hast, ne? Wunderbar, immer wieder gern genommen. Einblendung jetzt überhaupt, ne? Rasierwasser, ich jeden Morgen hier. Und ich glaube, ich wurde heute auch poliert mit
dem Bartöl.
Mit dem Bartöl.
Ja,
ne?
Also, blitzt und glänzt unfassbar.
Genau, kann man sich aber auch geblendet in Bart schmieren und kann man aber auch so, wie wir gerade gesehen haben, wunderbar zur Politur verwenden.
Das mache ich gleich. Ja, meine Damen
immer wieder gern genommen.
Ja. Genau, so. Und wir, wie gesagt, wir sind dann nächste Woche Mittwoch schon für Sie da. Live und in Farbe.
Als kleine Einstimmung für alle die, die auch mit uns nach Regensburg reisen.
Genau, dann am Wochenende. Richtig, genau. Also wie gesagt, wir sind dann Mittwoch schon für Sie da. Und zwar auch wieder ab 12, denke ich. Ne? 12 Uhr wird dann live gestreamt mit dem Harlekin. Und ich denke, das wird dann wahrscheinlich auch eine ganz, ganz lustige Veranstaltung. Ja. Ich freue mich drauf. Ne? So wollen wir das ja auch in Zukunft beibehalten, dass wir dann dieses Dachcouch-Quartett, wie gesagt, mit einem Gast machen. Und wir haben ja auch schon jemanden auf der Gästeliste dann für September, weil August.
Richtig. Aber wollen wir noch nicht zu viel
verraten. Aber wie gesagt, es kommt ja jetzt auch die Ferienzeit. Es wird wohl noch Dachtheken-Duets geben, aber mal ohne mich und mal ohne Herrn Lichtschlag. Vielleicht auch mal ohne uns beide. Dann vielleicht mit Herrn Koll und Herrn Werner. Wäre ja auch mal lustig. Hatten die das? Die hatten doch schon mal zusammen eins, oder nicht?
Doch, war auch schon mal. Ich glaube, wir haben schon in jeder Kombination gemacht. Ja.
Dann machen wir das. Also
ich war übrigens am Dienstag beim Schneider, beim Christian Schneider, Eterovox Ehrenfeld.
Ja.
Wer das mal nachschauen möchte, wer überhaupt mal auf dem Kanal bei Christian Schneider vorbeischauen möchte, immer gerne, gerne gesehen. Ne? War schön, hat Spaß gemacht. Ja.
In diesem Sinne, bevor die Temperaturen hier jetzt noch weiter ins Unermessliche steigen, haben Sie einen schönen Tag, Abend oder was auch immer Sie sich dieses Video angeguckt haben. Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder.
Live
aus dem Studio B in Meerbusch. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken. Vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Werbung. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.